Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um nukleare Raketenantriebe. Viel Spaß! Ich habe sie in meinem Video über Treibstoffe kurz angeschnitten und ihr habt euch gewünscht, dass ich mehr zu atomgetriebenen Raumfahrzeugen erzähle. Und so gibt es heute eine Folge über den Einsatz von Kernenergie in der Raumfahrt. Heute erzähle ich zum Beispiel etwas über Radionukleidbatterien, thermische Nuklearantriebe sowie nukleare Pulsantriebe. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf dem Channel bist und andere Videos über Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime eine neue Folge von Senkrechtstarter. Atomkraft, nein, danke! Deutschland hat den Atomausstieg schon beschlossen, zurückgenommen und ihn dann nach Fukushima erneut verkündet. Und wenn wir uns die Preisentwicklung bei Solar- und Windstrom ansehen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Atomkraft global in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Entgegen aller Lobbybemühungen rechnen sich Investitionskosten und erwartbare Gewinne einfach nicht mehr. Und die Atommüllentsorgung ist auch heute noch nicht abschließend geklärt. Ein weiteres tolles Erbe, was wir zukünftigen Generationen überlassen. Auch wird oft vergessen zu erwähnen, dass der Rohstoff für Brennelemente genau wie fossile Energieträger aus der Erde geholt werden muss. Auch Uran wird nicht für alle Ewigkeiten zur Verfügung stehen. Ich meine, es ist grob von 100 Jahren die Rede. Für ein Menschenleben ein langer Zeitraum, aber von der globalen Lösung von Energieproblemen kann da nicht die Rede sein. Wie kommt es dann aber, dass wir in der Raumfahrt über Atomenergie nachdenken? Wie wir in anderen Episoden schon oft diskutiert haben, hat die Raumfahrt ein Gewichtsproblem. Alle Bewegungen im Weltraum haben mit Geschwindigkeit und Beschleunigung zu tun. Und je leichter mein Raumschiff ist, umso weniger Treibstoff brauche ich für meine Beschleunigung. Wobei der Treibstoff ja auch wieder beschleunigt werden muss. So werden Raketenantriebe zu immer höheren Effizienzen hochgezüchtet und Raumschiffe auf jedes Gramm optimiert. Und der Einsatz von sehr teuren Treibstoffen lohnt sich mitunter, wenn durch eine höhere Energiedichte Gewicht gespart werden kann. Und beim Thema Energiedichte bzw. spezifische Energie in Watt pro Kilogramm kann man die Vorteile von nuklearen Treibstoffen nicht verleugnen. Wenn wir bei Wasserstoff aus 1 Kilogramm etwa 40 Kilowattstunden Wärmeenergie holen können, sind es bei Plutonium durch Kernspaltung 22 Millionen Kilowattstunden oder 22 Gigawattstunden. Also mit ein paar Kilogramm Plutonium kannst du theoretisch eine Großstadt für ein Jahr heizen. Warum das nur auf dem Papier eine coole Sache ist, sollte allgemein bekannt sein, aber zu dem Thema gibt es genügend gute YouTube-Videos. Ein typischer Einsatzzweck der Kernenergie in der Raumfahrt sind Radionukleidbatterien. Anstatt einen Reaktor mit Generator zu bauen, wie sie auf der Erde zur Stromerzeugung eingesetzt werden, wird die Abwärme des Zerfalls direkt benutzt, um Strom zu erzeugen. Dabei wird ein Radionuklid, also ein Stoff, der in sich durch seinen Atomaufbau so instabil ist, dass er mit der Zeit zerfällt und bei diesem Prozess Energie abgibt, genutzt. Radionukleidbatterien arbeiten also mit radioaktivem Zerfall, nicht mit Kernspaltung. Die Wärme, die frei wird, kann dann in einem Thermoelement oder Peltier-Element direkt zur Stromerzeugung genutzt werden. Wie ein Peltier-Element genau funktioniert, würde ich jetzt weit führen, aber du kannst dir merken, dass ein Peltier-Element zur Stromerzeugung eine Temperaturdifferenz braucht. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Wärme aus dem radioaktiven Zerfall und auf der anderen Seite zum Beispiel einen Kühler, der Wärmestrahlung in den Weltraum abgibt. Diese Radionukleidbatterien haben auch eine lange Geschichte in der Raumfahrt. Berühmte Missionen sind da zum Beispiel die Voyager-Sonden, die unser Sonnensystem mittlerweile verlassen haben und in die Tiefen des Alls vordringen. Hier gibt es dann keine Sonnenenergie, die man noch nutzen könnte. Aber auch Experimente, die Apollo-Astronauten auf dem Mond aufgestellt haben oder die Mars-Rover Curiosity und Perseverance nutzen Radionukleidbatterien. Also überall, wo entweder die Sonne zu schwach ist oder man sich durch den Einsatz dieser Radionukleidbatterien eine hohe Zuverlässigkeit verspricht. Zum Antrieb eines Raumfahrzeugs brauchen wir dann aber trotzdem noch etwas, das aus dem Strom Schub erzeugt. Zum Beispiel einen Ionenantrieb. Mein Video zu dem Thema Ionenantrieb, das verlinke ich dir hier. Okay, aber können wir aus der Kernenergie nicht direkt Schub erzeugen? Ja, das können wir. Wenn du meine Videos über Triebwerktechnik kennst, weißt du, dass ein chemischer Raketenantrieb aus der thermischen Energie der Treibstoffverbrennung kinetische Energie macht. Das gleiche können wir auch mit einem Kernreaktor machen. Wir haben also viel thermische Energie aus dem Reaktor und wollen jetzt schnell etwas ausstoßen. Ähnlich zu den chemischen Raketenantrieben können wir durch hohe Temperatur die innere Energie in einem Gas erhöhen und den so erzeugten Druck gerichtet ausstoßen und so einen Impuls für unser Raumschiff erzeugen. Und genauso funktionieren diese Antriebe auch. Man erzeugt mit Kernspaltung große Mengen an Wärmeenergie und drückt ein Gas in den heißen Reaktor. Das Gas will sich schlagartig ausdehnen und diese Druckerhöhung nutzen wir dann in einer Düse zur Beschleunigung des Gases. Und die daraus resultierende Gegenkraft treibt dann unser Raumschiff an. Wenn du mein Video über Raketentreibstoffe gesehen hast, fällt dir jetzt bestimmt ein Gas ein, das hierfür ganz besonders gut geeignet ist. Genau, Wasserstoff. Wasserstoff in seiner elementaren Form ist der Stoff mit der geringsten Masse. Da der Prozess für die Beschleunigung des Gases unabhängig von der Dichte des Gases funktioniert, können Stoffe mit einer geringen Dichte schneller beschleunigt werden als Stoffe mit einer verhältnismäßig hohen Dichte. Das heißt, wenn ich jetzt zwei identische Töpfe habe und in beiden herrscht die gleiche Temperatur und der gleiche Druck, wird das leichte Gas den Topf an einer Öffnung schneller verlassen als das verhältnismäßig schwere Gasteilchen. Folglich macht für einen Kernenergieantrieb Wasserstoff als Arbeitsgas am meisten Sinn. Bis auf den Reaktor in der Brennkammer sieht so ein Antrieb schematisch einem chemischen Raketenantrieb sehr ähnlich. Wir haben da zum Beispiel auch eine Turbopumpe, die den flüssigen Wasserstoff auf Betriebsdruck bringt. In der Brennkammer herrscht prinzipbedingt ja ein hoher Druck, den wir beim Einspritzen erstmal überwinden müssen. Deshalb brauchen wir die Turbopumpe. Auch können wir mit dem kalten kryogenen Wasserstoff unsere Düse und die Brennkammer vor Überhitzung und Materialversagen schützen. Zu dem Thema empfehle ich dir mein Video über Triebwerkskühlung. Das verlinke ich dir hier. Den sich langsam erhitzenden Wasserstoff pressen wir dann in den Reaktor, wo er auf 2.000 bis 3.000 Grad erhitzt wird. Durch die zugeführte Energie möchte sich das Gas ausdehnen und nimmt den einzig möglichen Weg durch die Düse nach draußen. Auf dem Weg in die Düse können wir noch einmal kleine Teile abzapfen, um ihn zum Antrieb der Turbopumpe zu nutzen. Die Wärmeenergie im Reaktor kommt aus dem Zerfall großer Atomkerne zu kleineren Spaltprodukten. Eine im besten Fall kontrollierte Kettenreaktion sorgt dafür, dass Zerfallsprodukte, genauer Neutronen, andere Atomkerne treffen und diese auch zum Zerfall bringen, was dann noch mehr Energie und noch mehr Neutronen freisetzt. Gesteuert wird der Antrieb durch Steuerstäbe an den Seiten des Reaktors. Je nachdem, in welcher Position diese Steuerstäbe stehen, sorgen sie dafür, dass Neutronen zurück in den Reaktor reflektiert werden und dort die Kettenreaktion in Gang halten oder aber Neutronen absorbieren bzw. frei austreten lassen und so die Kettenreaktion zum Erliegen kommt und der Reaktor mit der Zeit abkühlt. Auch wenn das jetzt auf dem Papier nach einem sehr einfachen Antriebskonzept aussieht, sollten wir nicht unterschlagen, dass das Abschirmen der Nutzlast gegen radioaktive Strahlung ein immenses Problem darstellt. Und wenn man an Stoffe denkt, die gut Strahlung abschirmen, wie zum Beispiel Blei, ist nicht gesagt, dass du durch den Atomreaktor so viel Treibstoff sparst, dass du dir das leisten kannst, dann extra nochmal eine Abschirmung zu installieren. Das Thema Abschirmung ist für die Raumfahrt sowieso ein großes Thema, besonders wenn es um den Schutz von Crew auf interplanetaren Reisen geht. Was meinst du? Sollte ich dazu mal ein Video machen? In den 60ern experimentierten die Amis und die Sowjets übrigens mit nuklearen Antrieben für Flugzeuge. Wunschgedanke war ein Bomber, der ewig in der Luft bleiben kann, ohne aufzutanken. Dafür wurden Bomber mit Reaktoren bestückt und die Crew durch mehrere Zentimeter dicke Bleiplatten geschützt. Trotzdem sollten nur Piloten über 40 mitfliegen, die ihre Familienplanung schon abgeschlossen hatten. Letztlich wurde das Konzept aber nicht weiter verfolgt. Eine sehr rabiate weitere Möglichkeit, um aus Kernenergie Schub zu generieren, ist der nukleare Pulsantrieb. Warum rabiat? Nun ja, das Konzept dieses Antriebs basiert darauf, dass man viele kleine Atombomben baut, die dann in seinem Raumschiff mitnimmt und dann regelmäßig hinten Bomben rauswirft und dann auf der Explosion dieser Bomben surft. Okay, das klingt jetzt ziemlich gaga, ist aber technisch absolut machbar. Die gleiche Reaktion, die du jetzt vermutlich hast, zeigten im Übrigen auch Budgetverantwortliche des Pentagons in den 50er Jahren. Von wegen, wir benutzen Bomben, um Dinge in Stücke zu sprengen, nicht um sie zum Fliegen zu benutzen. Um zu zeigen, dass die Idee durchaus funktioniert, wurde ein kleiner Versuchsträger gebaut, der mit C4-Sprengladung bis zu 100 Meter hoch geflogen ist. Das Schwierigste an dem Konzept war die Haltbarkeit der sogenannten Prallplatte bei gleichzeitiger Limitierung ihres Gewichts. Eine weitere technische Hürde waren Stoßdämpfer, die eine Schockwelle nicht direkt an eine mögliche Crew weitergeben. So verrückt das Konzept auch klingen mag, waren in den 60er Jahren eigentlich alle Probleme geklärt und sogar Werner von Braun unterstützte nach anfänglichen Zögern die Entwicklung eines solchen Antriebs. Zu einem Antrieb wären mit der Technik der 60er Jahre sogar schon Flüge zum Mars möglich gewesen. Ein Hauptvorteil dieses Antriebs ist der große Schub, der realisiert werden kann und das bei einer geringen Treibstoffmasse. Die Antriebe, die wir bisher kennengelernt haben, wie chemische und elektrische Antriebe, können jeweils nur eine Sache gut. Zusammenfassend kann der nukleare Pulsantrieb wegen der hohen Energiedichte des eingesetzten Treibstoffs, der Atombomben, und der großen frei werdenden Energie extreme Schübe erzeugen und gleichzeitig relativ wenig Treibstoff nur mitführen. So hätte man nicht nur deutlich mehr Masse zum Mond bringen können, etwa für eine mögliche Mondstation, sondern auch den Mars bemannt erreichen können. Und zwar durch das effiziente Beschleunigen in einem Bruchteil der Zeit, den chemische Raketen benötigen. Während ein Trip zum Mars mit chemischen Raketen gut und gern mal mehrere Monate braucht, wäre rein rechnerisch mit einem Pulsantrieb nur ein paar Wochen nötig gewesen. Um möglichst viel Energie der Atombomben in Schub umzusetzen, wurden spezielle nukleare Treibladungen erdacht, die die Sprengkraft der Bomben auf ein Treibmittel übertragen, das dann auf die Prallplatte geschossen wird. Wenn der Antrieb aktiviert wird, werden im Sekundenbereich neue Bomben ausgestoßen und gezündet. Tatsächlich ist diese Antriebstechnologie die aktuell einzige theoretisch verfügbare, mit der Menschen zu interstellaren Reisen aufbrechen könnten. Der Astronom Carl Sagan meinte dazu übrigens, dass ein Raumschiff mit so einem Antrieb das vermutlich einzige sinnvolle wäre, das man mit den vollen Atomwaffenarsenalen noch machen kann. Und warum wurde das nicht weiter verfolgt? Nun ja, auch wenn technisch möglich, würdest du eine Rakete starten sehen wollen, die einen radioaktiven Fallout über die Erde verbreitet, während sie gen Himmel fliegt? Okay, man könnte so ein Raumschiff ja natürlich konventionell mit chemischen Raketen in den Orbit bringen und dann in einem gebührenden Abstand von der Erde erst zünden. Aber auch der Start von tonnenweise Atombomben in den Erdorbit ist jetzt nicht unbedingt etwas, was die Öffentlichkeit so gut aufnimmt. Ein weiterer Grund ist dann vermutlich auch der in den 60er Jahren in Kraft getretene Vertrag, der eine Zündung von Atomwaffen in der Erdatmosphäre und im Weltraum verboten hat. Aber wer weiß, es gibt eine Arbeitsgruppe bei der NASA, die sich wieder mit dieser Antriebsform beschäftigt. Und ähnlich wie jetzt nach und nach alte Interkontinentalraketen genutzt werden, um Satelliten zu starten, wäre es ja vielleicht wirklich nicht schlecht, die Atombomben loszuwerden, bevor irgendein Depp sich nicht doch noch überlegt, sie zu benutzen, um statt dem Erdboden gleichzumachen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir in den letzten 100 Jahren nicht unseren Mitmenschen schon sowas angetan hätten. Theoretisch wäre dieser Antrieb durch die hohen erreichbaren Geschwindigkeiten auch ideal, um mögliche kosmische Gefahren wie Asteroiden mit Kurs auf die Erde noch kurzfristig abzufangen. Oder sogar durch diesen Antrieb aktiv auf einen anderen Kurs zu bringen. Tatsächlich befinden wir uns in der heißen Phase einer NASA-ESA-Mission, die genau das demnächst ausprobieren möchte. Die NASA möchte einen Asteroiden vom Kurs abbringen. Dementsprechend heißt die Kampagne mit mehreren Missionen auch Asteroid Redirect Mission. Aber davon erzähle ich dir ein anderes Mal. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, das Thema heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.